Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich begrüße Sie an diesem Ostermontag, an diesem Nachmittag mit einer Sendung, die sich einem großen, möglicherweise dem größten Roman deutscher Sprache widmet. Gottfried von Straßburgs Tristan und Isolde ist einer der größten Romane des Mittelalters, des Hochmittelalters. Fast 20.000 makellos gereimte Zeilen lang. Doch das Originalmanuskript Gottfrieds ist nicht vorhanden. Stattdessen existieren eine Reihe von Abschriften und Fragmenten, die aber oft willkürliche Bearbeitungen enthalten. Nun haben die beiden Münsteraner Philologen Frank Schäfer und Thomas Tomaschek eine kritische Ausgabe des Tristan-Textes vorgelegt. Erstmals gibt es somit eine wissenschaftlich zuverlässige, autornahe und die gesamte Überlieferung berücksichtigende Edition dieses bedeutenden Zeugnisses der deutschen Literaturtradition. Mehr weiß Enno Stahl.
Gottfried von Straßburgs Tristan und Isolde basiert auf einem legendären Stoff des Mittelalters, den viele Autoren aus verschiedenen europäischen Ländern behandelten. Es ist die Geschichte einer verbotenen Liebe. Der Held Tristan, Neffe von Marke, des Königs von Cornwall, hält für seinen Onkel um die Hand der schönen Isolde an, Tochter des Königs von Irland. Isoldes zauberkundige Mutter vertraut ihrer Tochter einen Liebestrank an, den sie König Marke geben soll, auf dass er in Liebe für sie entbrenne. Versehentlich kosten aber Tristan und Isolde von dem Gebräu und verzehren sich von da an in unstillbarer Liebe füreinander. Isolde heiratet dennoch Marke, unterhält aber eine Affäre mit Tristan, die beide mit List und Klugheit lange Zeit geheim halten. Am Ende jedoch finden beide Liebende den Tod. Mitherausgeber Frank Schäfer liest die Schlüsselstelle dieser Dichtung im mittelhochdeutschen Original.
Der eine sprach sich hier start Wien in diesem Fasseline. Nein, es an was nicht mit Wiene, doch es im Geliech wäre. Es was die während des wäre, die endelose Herzenot, von der sie beide lagen tot. Nun was aber irr das unrekannt, sie sturnt uf und geh hin zur Hand, da das Trank und das Glas verborgen und behalten was.
Eines von ihnen sagte, schaut, hier ist ein Glas mit Wein. O nein, es war kein Wein darin, wenn es auch so aussah. Es war die immerwährende Qual, die unendliche Herzensnot, an der sie beide sterben sollten. Davon wusste das Mädchen aber nichts. Es stand auf und ging gleich dahin, wo der Trank in dem Glas insgeheim aufbewahrt war. Es reichte ihn seinem Schiffsmeister, und er gab ihn an Isolde weiter. Sie trank widerwillig und nach langem Zögern und gab ihn dann Tristan. Und er trank, und sie glaubten beide, es sei Wein.
Und gab du Tristande, und er trank, und warnden beide, es wäre Wien.
Und so ist es um die beiden geschehen. Tristan und Isolde verfallen einander, und das, obwohl Isolde Tristan zuvor geradezu verabscheut hatte. Die Liebe erscheint hier als eine magische, aber auch grausame Macht, der die Menschen sich nicht erwehren können. Unter den vielen Bearbeitungen dieses Stoffes nimmt Gottfrieds Version wegen der hohen Bildung und exquisiten Sprachkunst des Verfassers eine Sonderstellung ein. Entstanden ist das Versepos um 1210.
Es ist die Zeit der höfischen Kultur und höfischen Literatur im 12. und 13. Jahrhundert. Und ein Attribut dieser ritterlichen Adelskultur war es, dass die Beteiligten sich für die Liebe besonders befähigt empfanden und in ihren kulturellen Habitus eben diese Befähigung zum Ausdruck brachten,
erläutert Herausgeber und Projektleiter Thomas Tomasek.
Und die Literatur spielt da natürlich mit, der Minnesang und was es alles gibt in der Zeit. Und der Tristan-Roman ist nun ein Kerntext, der diesen adligen Habitus Befähigung zu galanter Liebe zum Ausdruck bringt und problematisiert. Denn wer sich auf die Liebe einlässt, das weiß jeder, muss auch mit Unwägbarkeiten rechnen.
Die höfische Vorstellungswelt im Mittelalter war ein sehr komplexer Kosmos. Große Bedeutung kommt dem Konzept der persönlichen Ehre zu. Das ist nichts, was man ein für alle Male behält, etwas, das einem per se innewohnt. Ehre muss ständig neu unter Beweis gestellt werden. Die Liebesgeschichte Tristans und Isoldes, einer der größten aller Zeiten, ist zugleich die Geschichte eines fortgesetzten Ehebruchs, mit Lügen und Meineiden bemäntelt, nicht ohne eine gewisse Skrupellosigkeit. Also nicht besonders ehrenhaft, was allerdings verbrämt wird durch die Tatsache, dass diese fanatische Leidenschaft durch einen sagenhaften Liebestrank ausgelöst wurde.
Der große Konflikt im Tristan-Stoff ist das Verhältnis von Liebe mit ihrer eigenen Gesetzlichkeiten und den gesellschaftlichen Willen. Und so eine Heirat ist natürlich arrangiert. Sie hat als solche auch ein Recht. Und dass die Menschheit mit der Liebe umgehen muss, sie in Eheschließungen einmünden lässt, das wird nicht bestritten in dem Text. Aber die Liebe selbst ist ein Phänomen, das dann auch das Recht hat, auszubrechen und nach ganz eigenen Gesetzen Handlung schreiben kann.
War das im Mittelalter kein Skandal? Hatte das eventuell Folgen für seinen Autor? In der damaligen Zeit war es nicht ungefährlich, die sogenannten göttlichen Gesetze, in diesem Fall die Institution der Ehe, zu hinterfragen.
Gottfried von Straßburg ist eben ein radikaler Autor, indem er die Liebe in den Ausprägungen, die sie wählt, auch voll akzeptiert und das auch deutlich schreibt. Und das ist in der Forschung des Öfteren als eine Tendenz zur Häresie verstanden worden. Aber das ist die ältere Forschung, so nach dem Zweiten Weltkrieg, davon ist man heute ab. Sondern sieht Gottfried von Straßburg eher als einen hochgebildeten, philosophisch, auch religionswissenschaftlich auf der Höhe seiner Zeit stehenden Autor, der es eben schafft, dieses merkwürdige Phänomen Liebe und die Reibungen, die sich mit ihr ergeben, auch philosophisch zu deuten.
Der Ideenkosmos des Mittelalters, die höfische Moral- und Sittenwelt erscheinen uns weit entfernt. Was ist heute noch an Tristan und Isolde interessant?
Also dieser Konflikt zwischen Liebe und Gesellschaft ist, glaube ich, ein Dauerbrenner. Und im Tristan-Stoff endet dieser Konflikt ja mit dem Tod des Liebespaars. Am Ende, letztlich, ist die Gesellschaft stärker als zwei Liebenden. So klug und so kraftvoll sie sich dagegen stemmen, sie werden sterben. Und das zeigt dieser Text auf. Gottfrieds Version weist da aber einige Perspektiven auf. Er wendet sich in einem berühmten Exkurs zum Beispiel an die Frauen, und ich würde sagen auch an die modernen Frauen, und sagt ihnen, es gibt einen Ausweg aus diesem Dilemma. Wenn wir Menschen und insbesondere auch die Frauen das tun könnten, was wir verlernt haben, menschheitsgeschichtlich, nämlich uns selbst zu lieben.
Natürlich ist Gottfrieds Werk große Literatur. Denn unter den Autoren seiner Zeit nahm er eine Sonderrolle ein, indem er seine Texte mit zahlreichen Wertungen und Kommentaren versah. Immer wieder schaltet der Erzähler sich ein, um das Geschehen und das Handeln der Figuren zu interpretieren. Die berühmte Szene in der Liebesgrotte, die Tristan und Isolde in der Verbannung aufsuchen, um ganz in der Liebe, nicht zuletzt der körperlichen, zu leben, ist ein artistischer Höhepunkt der mittelalterlichen Dichtung.
Sus kehrten sie Driounder in, alles gegen der Wilde hin, über Wald und über Heide, viel nach zwo Tage Weide. Da wisste Tristan lange ewoll in einem wilden Berge ein Holl. So ritten die drei zusammen geradewegs in die Wildnis hinein, durch Wald und Heide, an die 2 Tage Reisen weit. Tristan wusste seit langem von einer Grotte in einem wilden Berg. Das war ihr Versteck, wenn sie für sich sein wollten, um sich der Liebe hinzugeben. Und wo man eine solche Grotte fand, verschloss man sie mit einem Bronzetor und weihte sie der Liebe.
Das Problem, vor dem alle Gottfried-Ausgaben standen, so auch die neue kritische Ausgabe, ist, dass es eine Reihe von überlieferten Handschriften gibt, die sich mehr oder weniger unterscheiden. Einen Urtext, der direkt auf Gottfried zurückgeht, gibt es nicht. Frank Schäfer beschreibt die Ausgangslage und ihr Vorgehen.
Die Tristan-Überlieferung ist relativ reichhaltig. Wir haben aus dem Mittelalter 11 Ganzhandschriften überliefert und noch 18 Fragmente, also knapp 30 Textzeugen insgesamt. Und ja, die Ganzhandschrift muss natürlich komplett Vers für Vers, und das sind fast 20.000 Verse gewesen, miteinander abgeglichen werden. Und dann musste man sich ein Konzept überlegen, welche Handschriften man priorisiert.
Nun existieren aber schon eine Reihe von Ausgaben, auf denen auch die heute kursierenden Übersetzungen aus dem Mittelhochdeutschen fußen. Was machte dieses überaus aufwendige Projekt einer kritischen Neuedition so notwendig?
Im Fach ist es immer bekannt gewesen, dass die Gottfried-Editionen, die es etwa 10 an der Zahl seit 200 Jahren gibt, nicht perfekt sind und zum Teil auch nachlässig gemacht sind. Zum Beispiel hat sich keiner der Editoren vor uns die Mühe gemacht, das gesamte Variantenmaterial dieser etwa 30 Textzeugen durchzusehen und zu schauen, welche Varianten gibt es überhaupt für den einzelnen Vers. Und da Gottfried einer der ganz großen Autoren unserer deutschen Literatur ist, war das auch eine Motivation für mich auf jeden Fall, dass dieser weltliterarische Autor eine ihm adäquate Ausgabe bekommt, eine Ausgabe, die er auch verdient.
Tomaseks und Schäfers Edition macht nicht den Versuch, den sogenannten Archetyp des Gottfried-Textes zu rekonstruieren. Der Archetyp ist eine hypothetische Fassung, die allen erhaltenen Überlieferungssträngen zugrunde liegt, also die gemeinsame Ausgangsbasis, vielleicht sogar die erste Niederschrift. Das aber, darin ist die Forschung sich mittlerweile einig, ist nicht machbar. Das Ziel der Neuedition also war es, dem Autortext möglichst nahe zu kommen. Tomasek Schäfer vertreten die Auffassung, dass hinter dem Gottfried-Text ein wollendes Subjekt stehe, also ein Autor. Da es Gottfried nachweislich gegeben, er tatsächlich gelebt hat, spricht einiges für diese Anschauung. Gerade die spezifische Formung des Textes, die Kommentare und Interpretationen des Stoffs, die Gottfried liefert, verraten eine Individualität, eine literarische Persönlichkeit. Als Isolde ein glühendes Eisen in die Hand nehmen muss, um die Rechtmäßigkeit ihres Eids zu erweisen, besteht sie das Gottesurteil durch eine List, die sie nicht meineidig werden lässt. Gottfrieds recht ironischer Kommentar dazu lautet:
Da ward wohl geoffenbäret und all der Welt bewähret, dass der Phil tugendhafte Christ windschaffen als ein Ärmel ist. Da wurde sehr wohl offenbar und vor aller Welt bestätigt, dass Christus in all seiner Vollkommenheit sich umwenden lässt wie ein Ärmel. Er fügt sich und er ist geschmeidig. Wenn man ihn richtig anzugehen versteht, so gefügig und so gefällig, wie man es zu Recht erwarten darf.
Das philologische Großprojekt wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert. Die immense Arbeit konnten Schäfer und Tomasek nicht alleine bewältigen. Eine Arbeitsgruppe hat den beiden zugearbeitet. 16 Jahre hat das Ganze gedauert.
Ich war der hauptamtliche Mitarbeiter in dem Projekt und habe Woche für Woche ein Textstück vorbereitet, das dann an die gesamte Arbeitsgruppe ging, und jeder hatte da so seine speziellen Aufgaben. In der eigentlichen Editionsphase war es so, dass alle anderen dann jeweils eine oder mehrere Handschriften kontrolliert hatten, die wir alle in Digitalisaten vorliegen hatten. Also ich habe den Text aufbereitet und den kritischen Apparat, und der wurde dann von der Arbeitsgruppe anhand der Digitalisate überprüft, und dann haben wir immer sehr lange hier diskutiert.
Das Ergebnis ist ein sehr übersichtlich gegliederter Text. Darunter befindet sich einerseits ein Editionsapparat, der sämtliche abweichenden Lesarten der verschiedenen Handschriften sowie die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte tradierte Version nachweist. Eine eigentliche Übersetzung gibt es nicht. Aber unter dem Editionsapparat findet sich noch ein Erschließungsapparat, der bei ungewöhnlichen Worten oder schwer verständlichen Sequenzen neuhochdeutsche Verständnishilfen anbietet. Ein voluminöser Begleitband gibt Rechenschaft über die jeweiligen philologischen Maßnahmen und deren Hintergründe. So ist für umfassende Überprüfbarkeit gesorgt, die es so bislang nicht gab. Tomasek Schäfers Projekt ist mit Fug und Recht epochal zu nennen. Aber selbstverständlich ist diese kritische Edition eher etwas für Experten oder Liebhaber des Mittelhochdeutschen. Wem dies zu viel des Guten ist, kann auf gängige Übersetzungen zurückgreifen. Die Reklamausgabe Rüdiger Krohns von 1980 oder die des Deutschen Klassikerverlags von Walter Hauck, Manfred Günther Scholz 2007. Beide sind zweisprachig, ermöglichen also den Vergleich mit dem mittelhochdeutschen Text, der natürlich partiell abweicht von der Fassung der hier besprochenen Ausgabe. Die Übersetzung Krohns bleibt etwas enger an der mittelalterlichen Vorlage, während Walter Hauck offensichtlich um Modernisierung bemüht ist und teilweise ziemlich aktuelle Wendungen benutzt. Letztere haben wir hier für unsere neuhochdeutschen Fassung verwendet. Aber die Übertragung selbst ist ja nur die eine Sache. Das Problem liegt darin, welche Version des Ausgangstexts zugrunde gelegt wird. Tomasek Schäfer sind nicht so überzeugt von den aktuell greifbaren Übersetzungen.
Also wir sind ja sehr tief eingestiegen in den Text und in die Details und dabei hat sich gezeigt, dass es so gut wie keine wirklich verlässliche Übersetzung gibt. Also die Übersetzungen passen auch in vielen Fällen nicht zu den bisherigen Editionstexten. Also Textstellen, an denen wir uns auch den Kopf zerbrochen haben und lange gebraucht haben, bis wir dem Verständnis wirklich auf den Grund gekommen sind. Da zeigt sich immer wieder, dass die bisherigen Übersetzer, so viel Wertvolles sie auch geleistet haben, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber dass sie da teilweise sich so ein bisschen um die Schwierigkeiten herumgewunden haben, indem sie dann sehr vage und frei übersetzt haben.
Nun gibt es also erstmals diese neue verlässliche Ausgabe. Wäre es nicht wünschenswert gewesen, auf Basis dieser Edition auch gleich eine Neuübersetzung zu versuchen? Warum haben Tomasek Schäfer diese nicht mitgeliefert?
Also die einfachste Antwort auf diese Frage ist, die Zeit hatten wir natürlich nicht. Aber so einfach ist es nicht. Wir wollen schon Gottfried von Straßburg noch einmal zum Sprechen bringen, in der Originalsprache.
Und Frank Schäfer ergänzt:
Wir sind grundsätzlich auch skeptisch gegenüber synoptischen Darbietungen. Also das heißt, dass meist auf der linken Seite dann der Originaltext steht und auf der rechten Seite die Übersetzung, was den Blick schon eher auf die Übersetzung lenkt. Also die Übersetzung steht dann für viele Leute im Vordergrund und der Originaltext wird zum Anschauungsobjekt, den man dann zwischendurch mal hinzuzieht, aber man fokussiert sich auf die Übersetzung. Und gerade das wollten wir vermeiden. Gottfrieds Text soll kein Museumsstück sein, das dann irgendwie zusätzlich zu einer Übersetzung präsentiert wird.
Diese Akzentsetzung auf den originalsprachlichen Text ist löblich. Die Neuedition verleiht dem Tristan tatsächlich eine eigene Aura. Man ist mehr geneigt, den wunderbaren Text erst einmal für sich zu nehmen. Das wird nicht jedem und jeder leicht fallen, ist aber für jene, die sich darauf einlassen, eine beeindruckende Begegnung mit der eigenen Sprach- und Literaturgeschichte. Es ist herausragend, dass man einem möglichen Original jetzt so nahe kommt, dass der Tristan nun beinahe in seiner Urgestalt erfahrbar ist. Aber um einen Gesamteindruck davon zu bekommen, sich diesem faszinierenden Stück aus der Frühzeit der deutschen Literatur zu nähern, auch ohne Kenntnisse des Mittelhochdeutschen, dazu taugen die existierenden Übersetzungen allemal.
Enno Stahl über ein Großprojekt, über den Abschluss der kritischen Ausgabe von Gottfried von Straßburgs Tristan und Isolde. Eine Edition des Romanfragments auf Basis der Handschriften des frühen sogenannten X-Astes unter Berücksichtigung der gesamten Überlieferung. Herausgegeben von Thomas Tomaschek in Zusammenarbeit mit Frank Schäfer. In zwei Bänden, Textband und Begleitband, erschienen im Schwabe Verlag für 29,90 € bzw. 198 €. Übersetzung gibt es auch. Wir wollen hier herausheben Gottfried von Straßburg, Tristan und Isolde mit dem Fragment des Thomas, herausgegeben von Walter Hauck und Manfred Günther Scholz in der Bibliothek des Mittelalters, Bände 10 und 11, 2030 Seiten, 168 €. Und Gottfried von Straßburgs Tristan, Band 1 bis 3, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch, übersetzt und herausgegeben mit Nachwort und Kommentar von Rüdiger Krohn, 1575 Seiten in einer wohlfeilen Ausgabe für 32 €. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.